Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast, Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung, hier im selben Gebäude gelegen wie die Wüste Welle. Christoph, ihr bereitet gerade euren Kongress vor.
Jawohl.
Und da heißt es, Entdemokratisierung durch Krieg, kriegerische Demokratie ist ein riesiges Feld. Wie weit seid ihr bei der Vorbereitung? Vielleicht gehen wir noch nicht ins Inhaltliche, sondern wann fangt ihr an? Wie geht ihr ran an die Sache, so einen Kongress dann immer vorzubereiten?
Oh, das läuft schon lang. Das geht eigentlich im Frühjahr immer schon los, dass wir uns über das Thema Gedanken machen. Das ist meistens ein recht langer Prozess. Dann geht da bis in den Sommer langsam ein Programm draus hervor. Dann müssen natürlich die Referenten angefragt werden, muss es mit denen eine inhaltliche Abstimmung geben. Die Räume müssen geklärt werden. Wir machen ja seit einigen Jahren auch immer eine Auftaktveranstaltung im Keller der Schellingstraße. Das ist eigentlich soweit alles gemacht. Jetzt geht's an die Feinplanung, muss man sich um die Übernachtung der Referenten, der auswärtigen Gäste kümmern, die Verpflegung und solche Sachen und natürlich die Öffentlichkeitsarbeit.
Wie hier jetzt zu hören ist, ja. Und ist es wirklich dann so nur ein Fachpublikum oder wie setzt sich das Publikum zusammen, das dann auch vielleicht bei Einzelvorträgen dann mal nur da ist und nicht den ganzen Kongress?
Das ist erfreulich vielfältig. Also einerseits kommen eben so bundesweit, das sind dann schon meistens Leute, die sich schon länger mit dem Thema auseinandersetzen, aber nicht nur. Es kommen auch sehr viele Leute aus Tübingen mal für ein oder zwei Vorträge. Ich würde sagen, so mittlerweile sind es so insgesamt 200 Leute oder mehr, vielleicht sogar die mal reinschauen, obwohl der Raum selber selten mehr als 100 Leute da sind, aber es ist halt auch sehr offen gestaltet, also kostet keinen Eintritt, man kann jederzeit kommen, gibt auch ein bisschen was zu futtern, also da ist eigentlich jeder willkommen, das merkt man eben auch und das nehmen die Leute dann auch wahr.
Und mit dem Schlatterhaus, da seid ihr auch zufrieden, es reicht von den logistischen Anforderungen, Größe, Essen und so weiter.
Das ist im Grunde unser Lieblingsraum. Das hat ja auch eine kleine Küche und so ein bisschen Nebenräume, wo man dann das organisieren kann. Da sind wir schon eingespielt. Wir machen das ja immer mit dem Friedensplenum zusammen. Die haben da ja guten Kontakt zu den Räumen. Es ist auch die Frage, wenn es jetzt noch größer werden würde, also ob das überhaupt anzustreben wäre oder ob man da nicht vielleicht speziellere Themen nimmt, weil eine gewisse Form der Diskussion oder so ist halt in einem größeren Rahmen nicht mehr möglich. Je mehr Leute da sitzen, desto mehr sind es dann halt auch wieder nur die, die immer reden, die gerne reden, die sich da zu Wort melden und so, ob das unbedingt erstrebenswert ist.
Funktioniert es dann bei den Vorträgen, ist da auch viel informelles Gespräch dabei oder ist es wirklich dann auch öffentliche Diskussion?
Muss ich jetzt ein bisschen selbstkritisch sagen, das Format ist schon insgesamt relativ frontal. Wir hatten in der Vergangenheit ja immer so anderthalb Stunden, so mit einem dreiviertel- bis einstündigen Vortrag und dann noch so ein bisschen Diskussion, wo aber dann bei den 100 Leuten auch schon, also nicht mehr sich alle so zu Wort melden. Jetzt haben wir das ein bisschen aufgespaltet insofern, dass wir das jeweils wieder in anderthalb Stundenblöcke aufgeteilt haben, aber da jeweils zwei oder drei Kurzvorträge haben, wo es dann vielleicht auch schon vorne sozusagen auf dem Podium oder so schon vielleicht ein bisschen kontroverser wird. Vielleicht lädt es auch mehr Leute ein, Stellung zu nehmen.
Habt ihr dann die Referenten so ausgewählt, dass sie ja auch schon verschiedene Positionen vertreten auch oder nicht bewusst?
Unterschiedlich, je nach Thema. Gibt es teilweise schon, ja.
Gehen wir nochmal in die Themenfindung, also Oberthema dann eines Kongresses wie jetzt Entdemokratisierung und Krieg, kriegerische Demokratie. Euer Prozess der Auswahl, wie läuft der da? Da hat dann jeder so seine Schwerpunkte innerhalb der IMI und wirft die dann so rein? Oder wie seid ihr jetzt konkret in dem Fall auf euer Kongressthema gekommen?
Na, wir überlegen uns im Grunde schon eben eine übergeordnete Fragestellung. Jetzt in dem Fall, aber das ist dann auch oft so, gibt es dann zu der Fragestellung auch innerhalb der IMI eben unterschiedliche Positionen oder Herangehensweisen. Und dann gucken wir, welche Themen da wichtig werden. Dann schauen wir, welche Themen wir sozusagen selbst erledigen können und zu welchen Themen uns Dritte einfallen, die das vielleicht vortragen können.
Und Thema kriegerische Demokratie ist jetzt aktuell aufgrund von irgendwelchen konkreten Ereignissen oder?
Konkrete Ereignisse, aber auch eine gewisse Stimmung. Also einerseits wird, glaube ich, für alle offensichtlich oder spürbar, dass sich sozusagen Kriege immer mehr in so einen Bereich der Spezialeinsätze, der Waffenlieferungen, der Geheimdienstaktivitäten verschieben einerseits. Auf der anderen Seite haben wir eine multilaterale Kriegsführung. Das heißt dann, dass die einzelnen Staaten oft nur sehr wenige Soldaten schicken. Was dann zum Beispiel in Deutschland dazu führt, dass es darüber gar keine Abstimmung im Parlament mehr gibt und eigentlich dadurch auch keine öffentliche Debatte. Das ist zum Beispiel sehr weit gediehen bei den EU-Einsätzen am Horn von Afrika, wo der Marineeinsatz zwar noch abgestimmt wird im Parlament, aber zum Beispiel die Ausbildung von somalischen Soldaten für diesen Bürgerkrieg durch einen EU-Einsatz in Uganda nicht im Parlament beraten wurde und damit auch in der Öffentlichkeit eigentlich völlig unbekannt ist. Und genau das ist ja jetzt zum Beispiel das Vorbild für einen kommenden EU-Einsatz in Mali. Also einerseits haben wir das, und das trifft sozusagen auf eine traditionelle Annahme in der IMI, dass sozusagen Demokratie und Krieg ohnehin nicht zu vereinbaren wären. Und die Herrschenden da immer ein Interesse haben, sozusagen die Kriege immer mehr aus der Öffentlichkeit rauszunehmen. Auf der anderen Seite, es war dann aber auch ein Einspruch und ein bisschen eine Kontroverse, die dann auch zu diesem doppelten, ein bisschen redundant erscheinenden Titel geführt hat, gibt es eben auch die Wahrnehmung, dass gerade so in anderen Formen der Öffentlichkeit, Demokratie oder so, also Internet, zivilgesellschaftliche Kampagnen, dass sich da eine deutliche Tendenz eigentlich zu bellizistischen, zu kriegsbefürwortenden Haltungen herausschält. Und warum das so ist und dieses Spannungsfeld, das wollten wir dann. Also so kam das auch zustande. Erstmal hatte man sozusagen einen traditionellen Ansatz und dann kamen aber auch noch so aktuelle Entwicklungen. Da war zum Beispiel Libyen oder Syrien Beispiele, wo Organisationen oder Organisationsformen, die uns eher nahestehen eigentlich, sehr früh für einen Eingreifen plädiert haben, was uns ziemlich schockiert hat und was uns natürlich auch vor Probleme stellt. Generell ist das ein Problem, was uns unmittelbar betrifft, dass man gerade im Internet sozusagen, man hat kaum noch gesicherte Informationen, aber ein tendenziell unbegrenztes Informationsangebot. Und dann bemerken wir oft, dass aus diesem unbegrenzten Angebot sozusagen entweder nach Ideologie die Informationen rausgefischt werden, die so ins Weltbild passen, oder aber Informationen, die ein sehr unterkomplexes, also sehr einfaches Gut-Böse-Schema anlegen und dann vielleicht gleich Handlungshinweise. So ist es schlimm, das sind die Guten, das sind die Bösen, aber sie können jetzt das und das tun. Und das ist eine Entwicklung, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss, denke ich.
Kriegerisches Eingreifen wird es immer geben und hat es auch immer gegeben. Gibt es für euch in irgendeiner Form da auch einen Punkt, wo es dann wirklich auch, so wie es jetzt bei befreundeten oder nahestehenden Gruppierungen ein Umschwenken gibt, könntest du dir vorstellen, dass es bei euch auch irgendwann mal gäbe, sowas zu rechtfertigen? Oder ist da immer an allererster Stelle...
Nein, die Frage ist natürlich des Akteurs. Also im Krieg steckt ja noch mehr drinnen. Also der Krieg, wer kämpft den? Und sozusagen von hier aus sind das eben die Armeen westlicher Staaten, kapitalistischer Staaten, die eben Interessen haben und die ihre Armeen, das muss man auch ganz klar sagen, die ihre Armeen nicht aufstellen und nicht strukturieren, um damit irgendwie Unheil zu verhindern, sondern um damit Interessen durchzusetzen. Und insofern ist es ein Instrument, was strukturell nicht dafür geeignet ist, irgendwie Gutes zu tun. Und das zeigt sich eigentlich in der Praxis, also wenn man das mal längerfristig beobachtet, dass jetzt Libyen, Afghanistan oder auch der Balkan bewahrheitet sich die Analyse ja auch immer. Ich muss natürlich sagen, historisch, also rückwärts gesehen, gibt es da schon eine Situation, wo wir in einer militärischen Intervention dankbar sein müssen, die Niederschlagung des nationalsozialistischen Deutschlands. Aber ich meine, die Situation wird ja auch in mehrfacher Hinsicht als singulär sozusagen betrachtet. Also das war auch eine weltpolitische Situation, die wir so im Moment nicht absehbar ist.
Und wie erklärst du dir dann diese Entwicklung, dass auch Leute, die aus der linken Ecke kommen, dann nach der harten Hand und nach dem militärischen Eingreifen rufen, zum Beispiel in Libyen?
Also wir haben jetzt zum Thema Internet und Krieg jemanden eingeladen, Jörg Friedrich, der hat ein Buch Kritik der vernetzten Vernunft geschrieben. Und da hat er als einen von ganz vielen Aspekten so rausgearbeitet, wann verlässt man sich eigentlich so auf Informationen aus dem Internet? Und da sagt er, wenn man relativ, also wenn das Interesse eigentlich gar nicht so hoch ist an dem Gegenstand. Und ich glaube, es hat einerseits mit der Überforderung durch diese Informationsflut zu tun, dass man vielleicht auf einfache Muster rekurriert. Auf der anderen Seite eben dann, wenn man nicht besonders informiert ist und auch nicht die Zeit hat, sich mehr zu informieren, dann verfällt man eben diesen gut-böse Schemata. Dann wird man ja auch sozusagen täglich mit diesem Unheil zugekippt. Das ist ja auch eine Belastung, also das ist es für uns auch. Und man ist dann halt auch irgendwann vielleicht bereit, einfache Lösungsmittel. Und da bietet sich das Militär, die NATO-Luftmacht sozusagen, vielleicht besonders leicht an. Aber weiß ich nicht, das ist jetzt auch ein sehr psychologisierendes Argument. Eigentlich mag ich die nicht so. Ich hoffe, da kommen wir im Kongress auch irgendwie weiter.
Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast die Informationsstelle Militarisierung. Es geht um den IMI-Kongress am 17. 18. November im Schlatterhaus. Der Titel lautet Entdemokratisierung und Krieg, kriegerische Demokratie. Schauen wir uns vielleicht nochmal das Programm ein bisschen an. Die einzelnen Vorträge und Referenten, welche Schwerpunkte denn laufen. Wir haben ja bisher eher auch die Punkte gehabt oder mehr über das geredet, über die Interessen, auch wie die Demokratie dahin schwindet. Der andere Punkt ist ja, dass auch bellizistische Forderungen oder kriegerische Forderungen im Raum stehen aus Gruppen, von denen man es eigentlich nicht erwarten würde. Das sind so die zwei Spannbreiten des Kongresses. Was gibt es da für Vorträge oder Inputs?
Die beiden Aspekte werden ja sozusagen an zwei getrennten Tagen behandelt. Also am Samstag wird es um diese Formen der Entdemokratisierung gehen. Also ganz konkret auch wie in Deutschland zum Beispiel die parlamentarische Mitbestimmung umgangen wird. Bei Pooling und Sharing handelt es sich um so ein neues Konzept der NATO, wo eben Rüstungsprojekte so von allen Staaten gemeinsam entwickelt werden. Das ist auch so ein Aspekt, wo die Parlamente dann nichts mehr mitzureden haben. Dann wird es um die Rüstungsindustrie gehen, wie die sozusagen Lobbyarbeit betreibt. Und unter dem Thema Multilateralismus wird es darum gehen, wie eben sozusagen auch jenseits der staatlichen Parlamente in irgendwelchen Gremien, Arabische Liga, Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, Freunde Syriens, also wie sich so außenpolitische Entscheidungen immer mehr in diesen multilateralen Raum verflüchtigen. Dann wird es um so Krieg gegen Drogen in Mexiko gehen, Krieg gegen Terror im Sahel, also auch Mali und die angrenzenden Länder, um den Einsatz von Drohnen, um Spezialeinheiten und Geheimdienste. Also das ist das Spektrum am Samstag.
Dann sind wir beim Sonntag, dem 18. November. Das Programm geht da dann um die anderen Aspekte.
Ja, also da soll es eben drum gehen. Am Freitag wollen wir auch schon ein paar Filmchen dazu zeigen, wie eben so Kampagnen aus der Zivilgesellschaft oder von linken Gruppen bellizistische Inhalte hervorbringen oder das Internet. Zum Internet haben wir uns da sozusagen professionelle Verstärkung geholt, mit dem Jörg Friedrich. Der hat bei Telepolis mehrfach veröffentlicht. Ursprünglich war da Florian Rötzer angefragt, der musste leider absagen. Jörg Friedrich hat das Buch Kritik der vernetzten Vernunft geschrieben und der wird jetzt tatsächlich auch einen dreiviertel- bis einstündigen Vortrag, also einen Einzelvortrag halten. Das fällt ein bisschen raus aus dem Programm. Davor wird es noch ein bisschen drum gehen, was ist eigentlich Zivilgesellschaft? Also welche Interessen sind da präsent und wie formieren sich die? Wer steckt da eigentlich dahinter? Das wird mehr so ein Problemaufriss sein. Und dann so diese, was, wovon wir es ganz am Anfang hatten, also diese, wie kommt es eigentlich zustande, dass man dann doch, oder dass ganz viele Menschen dann doch immer wieder im Militär eine Chance sehen, Gutes zu tun. Und enden wird es dann wieder mit einem Podium, das wir jetzt auch nochmal umgestellt haben wegen der Absage Rötzers. Also da werden dann mehr Vertreterinnen aus sozialen Bewegungen noch mit dabei sein.
Ja, wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen zu diesem leidigen Thema.
Ich danke euch.
Der IMI-Kongress am 17. und 18. November in Tübingen im Schlatterhaus. Samstag geht's um 12 Uhr los, Sonntag dann um 9.30 Uhr und am Freitag gibt's schon den Auftakt um 19.30 Uhr in der Hausbar der Schellingstraße. Das war's, Lokalmagazin live am Montagvormittag, in der Wiederholung dann am Dienstag von 6 bis 8 in der Früh und alle Wortbeiträge, auch dieses Interview, auf unserem Blog mit Podcast-Funktion unter lokalmagazin.wüste-welle.de. Wir sind am Freitag wieder für euch da, live dann mit Rainer Nübel, einem Autor, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Aufbrechen über Politik und Utopie. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis bald, ciao, ciao.